Kannst du dich noch erinnern an den 5. Februar 2020?
Ich weiß, dass ich damals mit einer Gruppe bei mir aus der Universität auf dem Weg zu einer Exkursion nach Weimar war. Weimar liegt ja direkt neben Jena. Das heißt, ich war da irgendwie mit dem Regionalexpress oder irgendwie sowas unterwegs. Und ich hatte zwar gewusst, dass an dem Tag die Ministerpräsidentenwahl ist. Ich hatte auch mit Freunden vorher darüber gesprochen. Aber als ein vordringliches Thema, dass das jetzt irgendwie anders ausgehen könnte als erwartet, war das von niemandem vorgesehen. Für uns alle war das eigentlich eher eine Formsache. Dann kam dann irgendwann der Moment, in dem sich dann die Nachrichten bei mir auf dem Handy häuften von Leuten, die mich gefragt haben, sag mal, was macht ihr da eigentlich gerade in Thüringen? Und dann habe ich natürlich geschaut, habe meine Nachrichten-Apps rausgesucht und geöffnet und habe dann festgestellt, Moment mal, Bodo Ramelow ist gar nicht wieder Ministerpräsident geworden. Ich denke, das war wirklich so ein Moment der Wasserscheide einfach, weil an diesem Tag auch für mich ein Urvertrauen irgendwie aufgehört hat, dass zumindest auch in Thüringen, anderswo mag es anders sein, aber dass in Thüringen, wie an vielen anderen Orten in Deutschland auch, solche Dinge dann, wenn es hart auf hart kommt, einfach laufen. Aber so war es ja dann gar nicht, sondern es ist eben zu einem Extremfall gekommen. Es ist also ein unerwarteter Ministerpräsident geworden, was ja auch ein einmaliger Vorgang eigentlich ist, dass jemand zum Ministerpräsidenten gewählt wird, der vorher überhaupt nicht ernsthaft zur Debatte stand. Und das hat uns damals alle sehr verwundert. Und ich weiß auch noch, dass wir bei unserer Exkursion in Weimar, wir sollten eigentlich das damals relativ neu eröffnete Haus der Weimarer Republik besichtigen. Also wir haben das zwar besucht, aber so richtig an die Ausstellung kann ich mich dann auch nicht mehr erinnern, sondern wir haben über alles mögliche andere gesprochen natürlich, weil dieser Moment dann auch so prägend war und den ganzen Tag überschattet hat. Ich weiß auch noch, dass ich dann mit einem Freund in Weimar noch unterwegs war und einfach so eine allgemeine Ratlosigkeit sich breit gemacht hat, weil wir dachten, Ministerpräsident Kemmerich und diese instabile politische Situation, wie geht das denn jetzt bloß weiter?
Es gehört ja auch zur Wahrheit dazu, dass sowas in Bundesländern mit stabilen Mehrheiten eigentlich nicht passiert. Da wird halt irgendwann gewählt und das Ergebnis dieser Wahl steht vorher fest. Das ist Formsache, also die Ministerpräsidentenwahl natürlich, nicht die Landtagswahl.
Das ist ja auch am Ende irgendwie der Gedanke hinter dem Parteiensystem, wie wir das in Deutschland haben. Man wählt ja damit, dass man hinterher nicht bei der Wahl des Ministerpräsidenten im Parlament überrascht wird, wer dann da plötzlich steht. Aber das ist dann doch passiert und so entnahm ich dann den einschlägigen News-Apps die Nachricht, dass also Thomas Kemmerich anstelle von Bodo Ramelow diese Wahl gewonnen hatte. Überraschend, muss man dazu sagen. Und das war schon eine Zäsur, das war ungewöhnlich.
Ich glaube, für uns Millennials ist das so ein Tag wie der 11. September. Also gar nicht, weil diese Ereignisse irgendwie vergleichbar wären. Auch nicht, weil man sagen könnte, das eine war jetzt genauso schlimm wie das andere. Auf gar keinen Fall. Aber jeder weiß noch, was er an dem Tag gemacht hat. Und jeder kann sich noch daran erinnern, wie er von dieser Angelegenheit erfahren hat. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir hier diesen Podcast machen. Weil man so viele Jahre später jetzt auch dann nochmal drauf zurückschauen kann und sich einfach angucken kann, was haben wir denn damals wirklich erlebt? Was ist da genau passiert?
Es geht um Thüringen.
Wahlvorschlag der Fraktion der AfD, 0 Stimmen. Abgeordneter Thomas Kemmerich, 45 Ja-Stimmen.
Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe.
Generalprobe. Wie eine Partei die Demokratie sturmreif schießen konnte.
Was Sie hier treiben, ist Machtergreifung.
Ein Podcast von Radio UKJ mit Roland von Kinzel und David Simon.
Wer lässt sich mit Nazis ein?
Dass dieser Vorgang unverzeihlich ist.
Diese erste Folge heute von unserem Podcast Generalprobe heißt ja Der Cast und sein Plot. Da wollen wir so ein bisschen die Grundlage legen für das, was wir in den nächsten Folgen besprechen werden. Was ist da genau direkt in den Wochen, Monaten davor von diesem 5. Februar passiert und welche Personen waren beteiligt? Was waren wirklich die unmittelbaren Auswirkungen? Wir beide, das bist zum einen du, Roland, Politikwissenschaftler, du hast hier in Jena studiert.
Und du, David, du arbeitest heute als Journalist.
Ganz genau. Also an dieser Stelle nochmal herzlich willkommen zu diesem Podcast und zu seiner allerersten Folge. Ich würde vorschlagen, wir klären mal so ein paar Präliminarien für Thüringen 2020. Wo kamen wir her und wo wollten wir damals eigentlich hin? Was ist Thüringen? Vielleicht fangen wir mal da an. Thüringen ist ein Bundesland mit einer sehr, sehr, sehr alten Geschichte, aber als Thüringen ja eigentlich einer recht kurzen Geschichte, ne, Roland?
Thüringen wurde 1921 im Zuge einer Gebietsreform in der Weimarer Republik gegründet und hat dann aber eben nur bis zur Gleichschaltung überlebt, also bis 1933. Und das sind ja eigentlich nur 12 Jahre. Es gab davor schon diesen Überbegriff der thüringischen Lande im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, aber da zerfällt das in unterschiedliche Fürstentümer. Und ich glaube, es sind 8 an der Zahl, ich kann mich jetzt auch täuschen.
Es sind tatsächlich genau 8, das ist nämlich die Zahl der Sterne im Thüringer Landeswappen, Roland. Das sind nämlich auch 8 von diesen 8 Fürstentümern, die es da mal gab.
Ah, wieder was gelernt. So, und nach 1933 verschwand Thüringen also von der Landkarte. Tauchte dann noch einmal kurz 1946 bis 1953 auf und wurde dann in der DDR wieder von der Karte gestrichen. Da gab es dann das System der Bezirke.
Die aber völlig anders gegliedert waren, also die mit den Grenzen der alten Landkreise und der alten Länder überhaupt nichts zu tun hatten.
Genau, also 1953 bis 1990 war Thüringen sozusagen nicht mehr der Begriff. Und nach 1990 wurde Thüringen dann wieder neu aus der Taufe gehoben, aber schon wieder in leicht veränderten Grenzen. Das heißt, Thüringen ist vielleicht klangvoll als Name, aber eigentlich als Verwaltungseinheit ein eher übers Knie gebrochenes Konstrukt, könnte man fast schon sagen. Man muss auch sagen, Thüringen hat als Gebietsreform in der Weimarer Republik so schlecht funktioniert, dass man die anderen Gebietsreformen, die man sich auch noch vorgenommen hatte, dann deshalb nicht umgesetzt hat.
Man sollte dabei vielleicht auch nochmal erwähnen, dass Thüringen ja nur einen sehr begrenzten Zeitraum seiner damaligen Existenz demokratisch war. Es ist gegründet worden, aber schon Ende der 20er, also vor der Gleichschaltung, sind verschiedene Versuche abgeglitten, entweder von Rechtsextremen oder aber von Linksextremen, da unterschiedliche autonome Teilrepubliken draus zu machen. Das hat zwar nicht geklappt, aber so richtig demokratisch war Thüringen dann auch schon nicht mehr.
Und da gibt es dann auch noch eine historische Parallele, die dann nach dieser Wahl von Kemmerich zum Ministerpräsidenten ständig aufgemacht wurde, auf Protestveranstaltungen, aber auch teilweise in der Presse. Und das ist die Tatsache, dass Anfang 1930 mit der Baum-Frick-Regierung die NSDAP in der Weimarer Republik erstmals in einer Landesregierung vertreten war, und zwar mit 2 Regierungsposten. Und das ist etwas, was uns in dieser Geschichte noch häufiger passieren wird. Das sind so Symbolismen, das sind so doppelte Böden, die alle sehr in dieser Landesgeschichte verwurzelt sind.
Nochmal ganz kurz ein paar Eckdaten zum heutigen Thüringen. Es ist ein relativ kleines Bundesland, 2 Millionen Einwohner, das ist bei 83 Millionen Deutschen nicht so besonders viel. War eine ganze Weile CDU regiert, später dann nochmal CDU-SPD regiert und seit 2014 gab es in Thüringen die erste von der Partei Die Linke geführte Landesregierung. Gucken wir jetzt erstmal wieder auf die Ministerpräsidentenwahl von 2020, die überraschend damals mehr oder weniger Thomas Kemmerich von der FDP gewonnen hat. Wie konnte es dazu kommen? 2019 gab es in Thüringen Wahlen. Die alte Legislaturperiode war abgelaufen von Rot-Rot-Grün und es wurde neu gewählt. Und am Ende dieser Landtagswahl gab es kein eindeutiges Ergebnis. Keine der beteiligten Parteien hatte irgendwie eine realistische Möglichkeit, auf eine Mehrheit. Die CDU hätte die Linken gebraucht, die Linken hätten die CDU gebraucht und das haben die beiden Parteien damals ausgeschlossen. Alternativ wäre rechnerisch auch möglich gewesen, dass die CDU und die AfD gemeinsam eine Landesregierung bilden. Die AfD hat darauf auch immer mal wieder so ein bisschen geschielt, ist aber nicht passiert, im Wesentlichen deswegen, weil es bei der CDU genauso wie gegenüber den Linken auch gegenüber der AfD einen Unvereinbarkeitsbeschluss gab, der jede Zusammenarbeit ausgeschlossen hat.
Das ist eigentlich sehr interessant, weil Bodo Ramelow kein Linker ist, der jetzt ein Schreckgespenst für die meisten CDUler wäre. Zumindest behaupte ich mal, dass im Westen ein weiter Teil der CDU-Angehörigen dort von dem, was sie mitgekriegt haben, was in Thüringen so vor sich ging, mit Bodo Ramelow als Person kein großes Problem gehabt haben dürften. Die Politik, die Bodo Ramelow vertreten hat, war eher so eine sozialdemokratische. Da war eigentlich nichts dabei, was jetzt abschreckend gewesen wäre für die meisten Christdemokraten oder die meisten Konservativen, dass man mit diesen Menschen nicht irgendwie eine gemeinsame Grundlage für Zusammenarbeit findet in dem bürgerlichen Milieu. Aber die CDU hat nun einmal mit ihrem Unvereinbarkeitsbeschluss kategorisch ausgeschlossen, dass man mit der Linkspartei zusammenarbeitet. Und das Problem war, dass auch gerade die Thüringer CDU daran nicht rütteln wollte. Jedenfalls ist dieses Patt, was sich da gebildet hatte, im Grunde genommen auch von den konservativen Kräften ganz wesentlich mit nach vorne getragen worden, weil man ja gar keine Alternativen mehr hatte. Es ist wieder diese typische Ausschließeritis, keiner will mit irgendwem koalieren und am Ende koalieren dann die miteinander, die noch übrig bleiben.
Ich glaube, um diese Aversion der CDU gegen Bodo Ramelow zu verstehen, muss man so ein ganz kleines bisschen auch den Osten verstehen. Die Partei Die Linke ist ja Nachfolgeorganisation der SED, also der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Die hat in der DDR 40 Jahre lang mehr oder minder erfolgreich, auch mal heftiger und mal weniger heftig, aber unterm Strich halt eben doch die Bevölkerung politisch unterdrückt. Da wurden Andersdenkende verfolgt, da wurden Menschen eingesperrt und so weiter. Das ist das eine. Und das andere ist, dass mit deren sozialistischer Wirtschaftspolitik auch einfach dieser Staat DDR ziemlich an die Wand gefahren ist, weil das ab einem bestimmten Punkt, das hatte auch politische Ursachen, aber einfach nicht mehr so richtig funktioniert hat und damit ein weiterer sehr zentraler Punkt von CDU-Politik, nämlich dass man ihnen wirtschaftlich normalerweise relativ viel Kompetenz zutraut, da natürlich massiv beschädigt war. Und das hatte zur Folge, dass so eine rote Sockenkampagne der CDU gegen die Linkspartei in Thüringen relativ gut funktioniert hat damals, als Ramelow erst einmal Ministerpräsident geworden ist zum Beispiel. Da gab es dann auch Demonstrationen und sowas, was, glaube ich, im Westen jetzt keiner so richtig verstanden hat. Ich glaube, dieses rote Sockenthema, das war da im Westen schon ziemlich tot, habe ich so den Eindruck.
Man darf dabei nicht vergessen, dass Hannelore Kraft zum Beispiel damals in Nordrhein-Westfalen mit einer rot-grünen Minderheitsregierung mit Unterstützung auch durch die Linkspartei regiert hat, zumindest für 2 Jahre. Dann hat der Landtag sich selbst aufgelöst, dann wurde neu gewählt und dann hatte sie eine reguläre Mehrheit mit SPD und Grünen. Diese Kampagnen, das war eigentlich aussichtslos im Rest von Deutschland. Natürlich hatte man in der Öffentlichkeit viele Reibungspunkte mit der Linkspartei und die Linkspartei hatte intern auch ganz viele Reibungspunkte und Positionssuchen. Aber eine kategorische Ablehnung dieser Partei auf einem Niveau, wie wir das heute erleben, mit der AfD zum Beispiel, mit der Brandmauer, das war das damals auf keinen Fall. Es gab damals auch immer wieder Bemühungen, dass das große Projekt der Zukunft sein sollte, Rot-Rot-Grün im Bund zu ermöglichen. Das war ein Traum, der sozusagen auch seinen Ursprung und sein Testlabor in Thüringen gesehen. Es gab in Berlin, in der Landesvertretung in Thüringen, damals regelmäßig Veranstaltungen. Ich erinnere mich noch sehr lebhaft, ich war damals Praktikant im Bundestag, an einen rot-rot-grünen Glühweinabend in der Landesvertretung Thüringen, mit dem man also versucht hat, Werbung zu machen für dieses Modell, um das eben auch im Bund irgendwie interessant zu machen. Aus heutiger Sicht ist das so weit weg, dass es eigentlich ganz interessant ist zu sehen, wie wir da auch hingekommen sind.
Natürlich gibt es 2 sehr zentrale Themen, wo es massive Differenzen zwischen Linkspartei und den bürgerlichen Parteien, zum Beispiel der CDU, gibt. Man muss allerdings sagen, diese Themen, Israel zum Beispiel, also der Nahostkonflikt, die NATO, das sind Dinge, die ich gar nicht bespielen muss, wenn ich Landespolitik mache und bei denen die Linke, zumindest in Thüringen, ja auch eigentlich immer eher entspannt war. Und in dieser Welt wäre ja Bodo Ramelow eigentlich der perfekte Linksparteikandidat gewesen, der es geschafft hätte, diese Gegensätze irgendwie so ein bisschen aufzuheben. Ist jetzt kein irrer Stalinist. Bodo Ramelow ist Christ. Dem war auch die Aussöhnung mit Israel zum Beispiel immer relativ wichtig. Und der hat, was jetzt so die typischen Streitthemen mit der Linkspartei NATO zum Beispiel betrifft, hat Bodo Ramelow eigentlich immer eine ziemlich gemäßigte Position eingenommen. Es ist schon deutlich geworden, dass der jetzt nicht der größte NATO-Fan ist. Aber Ramelow hat mehrfach gesagt, er würde jetzt nicht einfach aus der NATO austreten, nur damit wir da nicht mehr Mitglied sind. Das hätte seiner Ansicht nach nicht funktioniert und das hat er, glaube ich, auch nicht so richtig gewollt. Deswegen wäre der da eigentlich ja ein ziemlich guter Kandidat gewesen, dass das doch klappt. Gab aber eben diesen Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU und auch diese Person Ramelow vermochte das nicht so richtig aufzuheben. Vielleicht sollten wir uns, um diesen Menschen zu verstehen, Roland, Ramelows persönliche Lebensgeschichte einen kleinen Moment vor Augen führen.
Bodo Ramelow ist ein eher unauffälliger Typ, so ein bisschen gemütlich, ich würde sagen normal groß, mit ziemlich starken Geheimratsecken mittlerweile, einer eckigen Brille, einem eigentlich, finde ich, immer ganz gemütlichen Gesichtsausdruck. Ist eigentlich Gewerkschaftsfunktionär, hat lange Zeit bei Karstadt gearbeitet, zusammen damals noch mit Volker Bouffier, der dann später Ministerpräsident von Hessen geworden ist, das ist aber eher Zufall, und ist dann in den 90er Jahren nach dem Mauerfall nach Thüringen gegangen und dann wurde aus dieser Gewerkschaftsfunktionärskarriere nach und nach eine politische Karriere. Der war dann auch sehr bald im Thüringer Landtag 1999 und ist dann da auch zu einem beliebten Politiker geworden und ist dann ab 2014 zum ersten Mal Ministerpräsident von Thüringen gewesen.
In einer rot-rot-grünen Koalition wohlgemerkt, die damals noch eine eigene Mehrheit hatte. Roland, wir müssen jetzt langsam eine neue Person hier einführen und das ist Mike Moring. Wir müssen so ein bisschen unseren Cast erweitern. Mike Moring ist derjenige, der ursprünglich als der große Konkurrent von Bodo Ramelow wahrgenommen wurde. Nämlich vor dieser Landtagswahl 2019 war Mike Moring schon CDU-Chef in Thüringen und Oppositionsführer. Wie ist der da hingekommen? Der hat zunächst mal sich Anfang der 90er Jahre im sogenannten Neuen Forum engagiert. Das war so eine Bürgerplattform, die die Wende mitgestalten wollte, also diesen Umbruch von der DDR zur Bundesrepublik, wo aber ganz viele Leute eigentlich kein großes gemeinsames Ziel hatten, außer diesen Prozess zu gestalten. Und als das dann so mehr oder weniger passiert war, ist das neue Forum bei den Grünen aufgegangen. Da hat sich aber Mike Moring ganz offensichtlich nicht so richtig wohlgefühlt und ist dann 1993 in die CDU eingetreten. Dann hat er erstmal ein paar Jahre Kommunalpolitik gemacht und 1999 ist er dann in den Landtag eingezogen. Der Weg ging dann mit so ein paar Umwegen über den Generalsekretär hier in Thüringen eben zum Parteichef und Oppositionsführer. Der hatte so einen ganz kurzen Moment. Ich könnte mir vorstellen, da hat Mike Moring schon die Hoffnung gehabt, Ministerpräsident zu werden, 2009 nach der Landtagswahl. Da konnte es Dieter Althaus, der es vorher war von der CDU, eigentlich nicht mehr werden, weil der verurteilt worden war wegen fahrlässiger Tötung. Der hat einen tödlichen Skiunfall verursacht. Und dann traten da mehrere mögliche Nachfolgekandidaten auf den Plan. Geworden ist es aber Christine Lieberknecht. Zu der hatte Moring dann auch kein so gutes Verhältnis mehr, weil Lieberknecht ja Dieter Althaus, das ist der mit dem Skiunfall, beerbt hatte und Moring so ein bisschen der Ziehsohn von Dieter Althaus war. Und dieser Mike Moring ist dann eben als Oppositionsführer 2019 in den Landtagswahlkampf gezogen und hat, glaube ich, da die Möglichkeiten gesehen, jetzt auch einfach seine politischen Träume zu verwirklichen. Ich habe ja eben schon so ein bisschen über die 90er Jahre mit dem Neuen Forum und über die Grünen und so geredet, aus welcher politischen Ecke der kommt. Und wir haben ja auch schon geklärt, es gab diesen Unvereinbarkeitsbeschluss. Was ich ganz spannend finde an der ganzen Sache ist, dass der für Mike Moring, hatte man so das Gefühl, nie so richtig und 100%ig feststand. Also Mike Moring ist schon direkt vor der Landtagswahl 2019, auch noch am Wahltag selber, mehrfach damit um die Ecke gekommen, dass man ja möglicherweise in Anführungsstrichen, um Verantwortung zu übernehmen, mal mit einem linken reden müsste und hatte aber eher so in Richtung Linke und eigentlich nie in Richtung AfD geschielt. Zumindest hat er nichts davon gesagt, dass die AfD für ihn irgendwie eine relevante Information ist. Gebracht hat ihm das aber auch nichts, weil die CDU hat trotzdem noch an diesem Wahltag ein Statement fertig gemacht und dann am nächsten Tag verschickt, in dem die Bundes-CDU nochmal ganz klar gesagt hat, also jede Zusammenarbeit, auch eine Duldung oder sonst was, der Linken ist mit uns nicht machbar. Duldung, Roland, das müssen wir, glaube ich, ganz kurz erklären, was es bedeutet. Es gibt zum einen natürlich, man ist in der Opposition, das heißt, man ist einfach nicht in der Regierung, und es gibt die Koalition, in der man dann eine Regierung bildet, und dann gibt es noch so eine Stufe dazwischen. Was ist das?
Duldung bedeutet, dass bei einer Minderheitsregierung oder bei einer Regierung mit wechselnden Mehrheiten sich eine Partei bereit erklärt, im Grunde genommen wie in einer richtigen Koalition, zumindest bei einzelnen Themen, die dieser Partei auch wichtig sind, immer mit der Regierung zu stimmen. Das sind natürlich nicht so feste Vereinbarungen wie bei einer Koalition, und da ist auch die Fraktionsdisziplin nicht so hoch. Also da ist nicht immer sichergestellt, dass alle auch so, wie sie vorher angekündigt haben, dann auch abstimmen werden. Es ist insgesamt eine etwas instabilere Variante, das muss man einfach sagen.
Und auch diese etwas instabilere Variante hat die CDU damals ausgeschlossen, und damit war für denjenigen, der bei der Wahl ja unterlegen war, nämlich Mike Moring, eigentlich klar, okay, Ministerpräsident werde ich jetzt hier wahrscheinlich nicht. Möglicherweise hat ihn das so ein bisschen zerknirscht zurückgelassen, damit man sich jetzt vorstellen kann, wie dieser Mann zerknirscht guckt. Lass uns ganz kurz auch noch auf sein Aussehen eingehen. Ist ein relativ großer, relativ schmaler Mann mit dunklen, lockigen Haaren und einer persönlichen Tragödie, die er kurz vor dieser Landtagswahl damals 2019 durchgemacht hat. Da war er nämlich an Krebs erkrankt. Der ist in Jena behandelt worden, mit Erfolg. Zwischendurch hatte er dann auch mal eine Glatze. Und ich finde, wenn man ihm so ins Gesicht schaut, dann merkt man einfach, dass der von dieser Erkrankung und der daraus folgenden Therapie relativ gezeichnet war. Kleine Randnotiz noch dazu, Bodo Ramelows Sohn ist auch mal an Krebs erkrankt und wurde in der Jenaer Uniklinik in derselben Abteilung behandelt wie Mike Moring.
Und das zeigt aber eben auch wieder, wie klein und eng vernetzt alles in unserem Spiel hier ist. Das ist natürlich auch wieder Zufall, aber bei einem Bundesland mit unter 2 Millionen Einwohnern kennt in einem gewissen Rahmen jeder jeden. Und das gilt eigentlich für alle unsere Figuren. Die sind sich alle irgendwann schon mal begegnet und sie begegnen sich auch wieder. Und viele von denen stehen auch in zwischenmenschlichen Beziehungen in irgendeiner Art. Und die spielen da in die Politik auch hinein in einem Ausmaß, das eigentlich unüblich ist auf Landesebene.
Einer, der das tatsächlich gar nicht so sehr tut, ist Thomas Kemmerich von der FDP. Der ist erst so in den Nullerjahren in die Politik gegangen und er hat später mal von sich gesagt, es habe einfach daran gelegen, dass die SPD kommunal in Thüringen kurzen Zeitraum relativ erfolgreich war und ihm das halt nicht gepasst hat. Dann ist er der FDP beigetreten und hat da Politik gemacht. Vorher war er eigentlich Unternehmer. Der hat nach dem Ende der DDR aus Aachen kommt, diese staatlich organisierten DDR-Friseursalons übernommen und hat da die heute vielleicht noch dem ein oder anderen bekannte, auch nach wie vor existierende Friseurkette Masson draus gemacht. Außerdem hat er sich bei den Weimarer Uhrenwerken versucht. Das wird später nochmal einen ganz kurzen Anklang finden, was das damit auf sich hatte. Aber das ist Thomas Kemmerich aus Aachen. Und ich würde sagen, Roland, das ist derjenige von unserem Cast hier heute mit wirklich dem auffälligsten Aussehen.
Thomas Kemmerich ist auf jeden Fall eine Erscheinung. Thomas Kemmerich ist groß. Thomas Kemmerich ist eher breit gebaut, gibt sich auch gern breitbeinig und trägt meistens eher hellere, eher auffälligere Anzüge. Und als sein Markenzeichen eigentlich fast immer Cowboy-Stiefel dazu.
Außerdem hat er eine Glatze. Damit hat er sogar Werbung gemacht vor der Landtagswahl 2019. Da hat er nämlich auf seinen Plakaten damals draufgeschrieben, die einzige Glatze, die in Geschichte aufgepasst hat. Das noch als kleines Anekdötchen am Rande dazu. Wir kommen zu jemandem, der keine Glatze trägt, der allerdings, behaupten auch viele andere, eine wirklich sehr entscheidende Rolle in diesem Theaterstück damals von 2020 spielt. Und das ist Björn Höcke, der Thüringer AfD-Chef.
Björn Höcke ist wirklich so eine Gestalt, die kennt man ja auch in der ganzen Bundesrepublik. Björn Höcke ist eigentlich das Symbol der besonders extremen AfD. Der hatte damals in Thüringen ab 2015 die AfD im Grunde genommen erst auf diesen extremen Rechtskurs gebracht, den sie vorher in dem Maße eigentlich gar nicht ausgeübt hat. David, woran lag das?
Damals gab es die sogenannte Erfurter Resolution. Ihr merkt schon, wir müssen hier total springen, um irgendwie dieses sehr komplexe Thema zu behandeln. Wir müssen jetzt ein bisschen in diese AfD-Geschichte reingucken. Woher kommt die AfD? Die AfD ist so in den Jahren um 2013 herum entstanden, als der Euro auf der Kippe stand. Und das lag daran, dass sich einzelne Euro-Mitgliedstaaten halt über die Maßen verschuldet hatten. Und Angela Merkel war eine von denjenigen, die damals gesagt hat, wir müssen diesen Euro irgendwie retten, sonst funktioniert unser Wirtschaftssystem nicht mehr. Und als Opposition zu diesem ja erstmal rein wirtschaftlichen Thema hat sich die AfD positioniert. Da ging es um Wirtschaftskompetenz und da ging es noch so ein bisschen darum, wie autonom ist Deutschland, aber das war vor allem ein wirtschaftliches Thema für die AfD. Zunächst mal eigentlich keins, was so sonderlich von Nationalismus geprägt war oder sowas. Man hat das als wirtschaftlich vernünftig verkauft. Da kommt die AfD her. Und dann gab es so eine Reihe von Kämpfen innerhalb dieser Partei. Und im Zuge dieser Kämpfe ist die AfD immer weiter nach rechts gerückt. Und 2015, das war das Jahr der Flüchtlingskrise, ganz viele Menschen aus unterschiedlichen Regionen sind nach Deutschland gekommen, hat die AfD, die schon weit nach rechts gerückt war, einen gehabt, dem war das nicht genug. Und das war Björn Höcke. Der hat dann zusammen mit dem AfD-Chef aus Sachsen-Anhalt eben diese sogenannte Erfurter Resolution verabschiedet und damit den Flügel gegründet. Der Flügel, den gibt es nicht mehr. Der hat sich aufgelöst, mutmaßlich um einem Verbot zuvorzukommen. Und das liegt daran, dass der Verfassungsschutz irgendwann festgestellt hat, dass dieser Flügel rechtsextrem und vor allem völkisch sei. Das heißt, ganz kurz zusammengefasst, dass der Flügel an Menschenrassen geglaubt hat, die unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche nicht nur Prägungen, sondern biologische Eigenschaften und am Ende auch einen unterschiedlichen Wert haben. Kommen wir mal zurück zu unserem Cast. Ramelow, Moring, Kemmerich und Höcke. Das sind jetzt, behaupte ich, für diese Folge erstmal unsere Hauptrollen im Thüringen-Krimi um den 5. Februar 2020. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal in diesen Tag rein und gehen den einfach mal ganz detailliert durch. Es gab drei Wahlgänge. Höcke, der wäre wahrscheinlich auf gar keinen Fall mehrheitsfähig gewesen. Deswegen hat die AfD Christoph Kindervater aufgestellt. Christoph Kindervater war damals nicht mal AfD-Mitglied, sondern Bürgermeister von irgendeiner 400-Seelen-Gemeinde in Thüringen und parteilos. Und der sollte dann gegen Bodo Ramelow antreten. Das hat er in den ersten beiden Wahlgängen auch einfach getan. Und die Ergebnisse sahen dann so aus. Bodo Ramelow hatte 44 Stimmen, sprich alle Stimmen von Rot-Rot-Grün, aber zwei zu wenig, um Ministerpräsident zu werden in einem der ersten beiden Wahlgänge. Christoph Kindervater hatte alle Stimmen der AfD und die Mitglieder von CDU und FDP hatten sich jeweils enthalten bei diesen beiden Abstimmungen und haben für keinen der beiden Kandidaten gestimmt. Bodo Ramelow hätte 46 Stimmen gebraucht, 90 Sitze hatte damals der Thüringer Landtag und derjenige, der Ministerpräsident werden, Thomas Kemmerich, als Kandidat der FDP. Und die Ambition, die der damals an den Tag gelegt hat, die war für diese Figur schon eher überraschend.
Am Wahlabend war damals ziemlich noch unklar, ob die FDP es überhaupt in den Landtag schafft. Am Ende lag es dann an 70 Stimmen, die dann doch noch da waren, die ausgereicht haben, dass die FDP in den Landtag eingezogen ist. Das war deshalb so lange unklar, weil dann einzelne Bezirke nochmal ausgezählt wurden, einzelne Wahlbezirke, um eben sicherzugehen, dass die Zahlen auch genau stimmen, eben weil es da um so kleine Stimmenanzahlen ging. Und das ist schon eine Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet der Kandidat der Partei, die also so knapp nur reingekommen ist, dann anschließend auch Ministerpräsident wurde.
Zwischendurch stand ja auch ein paar Mal im Raum, dass die FDP es eben nicht schafft. Also während dieser Auszählung war sie dann auch mal wieder ganz kurz knapp unter 5% und wäre da nicht reingekommen. Ich finde das ohnehin ein ganz spannendes Thema. Ich fand das damals so ein bisschen willkürlich. Man hat dann geguckt, okay, wo könnte es sein, dass man nochmal neu auszählen muss, weil es irgendwelche Fehler gab. Mein Eindruck ist ehrlicherweise immer, wenn es so knapp ist, dann muss man halt alles nochmal auszählen. Dann ist es eben so, weil ich finde, da bleibt immer so ein Geschmäckle zurück, dass es möglicherweise ja doch anders gewesen sein könnte. Eingedenk auch der Tatsache, dass wenn die FDP damals nicht reingekommen wäre, dass auch die Mehrheitsverhältnisse völlig verändert hätte, hätte es nämlich wieder für Rot-Rot-Grün gereicht.
Am Ende waren die Ergebnisse, dass die Linke 31% hatte, also stärkste Kraft war, die AfD 23%, danach die CDU mit 22%, dann kommt die SPD mit 8% und Grüne und FDP dann jeweils mit 5%. Und wäre die FDP nicht reingekommen, hätte man im Grunde genommen die alte Koalition einfach weiterführen können. Und dieses Neuauszählen von Stimmen ist ein Streitthema, das ist im Grunde genommen so alt wie die große parlamentarische Demokratie. Wir hatten das Thema ja jetzt auch gerade wieder mit der Bundestagswahl und dem Bündnis Sarah Wagenknecht, dem BSW, auf der Suche nach den verbliebenen wenigen tausend Stimmen, die also nur gefehlt hätten, damit das BSW über die 5%-Hürde gesprungen wäre. Man muss dabei immer überlegen, auch aus der demokratietheoretischen, aber auch aus der juristischen Perspektive, muss auch die Politik mit sich ins Gericht gehen, wie groß der Vertrauensverlust in die Demokratie ist, wenn solche Neuauszählungen dann zu anderen Ergebnissen führen. Ich denke mal, es ist ausgeschlossen, sowohl in Thüringen als auch jetzt im Bund, dass wir es da mit irgendwie organisiertem Wahlbetrug oder irgendetwas in der Art zu tun haben. Aber es ist natürlich schon so, dass viele Menschen dann den Eindruck gewinnen, dass das System vielleicht gar nicht funktioniert, wenn aufgrund von ganz normalen Fehlern, die Menschen eben machen. Wir haben in Deutschland auf Landes- und auf Bundesebene eben auch aus gutem Grund keine elektronischen Wahlen. Das heißt, die Wahlen werden händisch ausgezählt und die Ergebnisse werden dann mit sehr altmodischen Systemen zu einer Wahlzentrale übermittelt. Da passieren Fehler. Das ist irgendwo auch Teil des Ganzen. Andererseits, wie groß kann die Streuweite da schon sein? Wir reden wirklich von einer sehr kleinen Fehlertoleranz, aber wir reden auch in beiden Fällen von sehr kleinen Zünglein an der Waage, ob eine Partei eben noch reinkommt oder nicht.
Das ist vielleicht auch das, was von diesen 70 Stimmen am Ende überbleibt. Es ist ja viel nochmal gezählt worden und ja, es sind Fehler passiert, aber man muss auch sagen, groß waren die Fehler nicht. Hätte es einen organisierten Wahlbetrug gegeben, wäre der in dem Moment aufgefallen und hätte wahrscheinlich deutlich größere Ausmaße angenommen. Also im Endeffekt fand ich das zwar damals frustrierend, dass nicht nochmal neu gezählt wurde, aber ich muss auch sagen, am Ende war es auch ein Beleg dafür, dass dieses System ganz grundsätzlich funktioniert, mit dem Thomas Kemmerich da in den Thüringer Landtag eingezogen ist. Wir müssen jetzt mal zurückkommen auf diesen dritten Wahlgang. Es stehen zur Wahl Ramelow, Kemmerich und Kindervater, der Kandidat der AfD. Und über die Option, wie es jetzt weitergehen könnte, ist in den Vortagen ein paar Mal spekuliert worden. Was wäre, wenn die AfD nicht für ihren eigenen Kandidaten, der ohnehin nicht AfD-Mitglied war, stimmt, sondern zum Beispiel für Kemmerich stimmt und ihm damit ins Amt verhilft? Das lief ein paar Tage vorher, das weiß ich noch, im Radio, dass das eine Option ist. Und wie es genau ausgegangen ist, diese dritte Abstimmung, ich würde vorschlagen, das hören wir uns jetzt einfach mal an.
Ich gebe die Anzahl der abgegebenen Stimmen bekannt. Abgegebene Stimmzettel 90, gültige Stimmzettel 90, Enthaltungen 1. Auf den Wahlvorschlag der Fraktion Die Linke, der SPD, Bündnis 90, die Grünen, Drucksache 7-204 für Abgeordneten Bodo Ramelow stimmten 44 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der AfD in Drucksache 7-240, Herr Christoph Kindervater, 0 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der FDP, Drucksache 7-242, Abgeordneter Thomas Kemmerich, 45 Ja-Stimmen.
Ja, und da hört man schon, da ist es unruhig geworden im Thüringer Landtag. Thomas Kemmerich ist tatsächlich Ministerpräsident geworden in dem Moment. Er hat die Wahl auch sofort angenommen. Und das war offensichtlich von einigen nicht so erwartet worden. Man kann sagen, jetzt gehen die Ereignisse eigentlich Schlag auf Schlag und es geht wirklich total schnell an diesem Tag. Zunächst mal, Thomas Kemmerich sagt dann, er nimmt die Wahl an, vergisst dabei noch sein eigenes Mikrofon anzuschalten und dann spricht er die Eidesformel und dann wird er beglückwünscht. Es ist ganz interessant zu sehen, wer da wie vorgeht. Fast schon ikonisch ist ja der Blumenstraußwurf der damaligen linken Fraktionschefin Susanne Hennig-Welzow, die ihm den Blumenstrauß vor die Füße geworfen hat. Und dann ist es ganz interessant, wer hat Blumen dabei, wer hat keine dabei.
Ich denke, da sieht man schon, es ist müßig darüber zu spekulieren, wie geplant oder nicht geplant das ganze Vorgehen war. Aber ich glaube, dass eben einige dabei waren, die eben darauf spekuliert haben, die gezockt haben, die sich überlegt haben, es könnte ja passieren. Und dann sind wir die lachenden Dritten und können in der medialen Öffentlichkeit diesen Sieg auch für uns erklären. Und ich denke, dass das auch der Plan gewesen ist. Was, finde ich, wirklich sehr auffällig ist, ist die allgemeine Verwirrung im Landtag. Ist dieser kurze Tumult, der da passiert. Und auch wie im Grunde genommen das Gesicht von Bodo Ramelow in sich zusammenfällt. Und überhaupt diese sehr kurzen, direkten Reaktionen, die man auf den Landtagsaufnahmen gut erkennt. Wir verlinken euch das in den Shownotes. Bevor sich alle wieder fangen und dann eben, ich will nicht sagen, dass der politische Zirkus dann wie normal weitergeht, aber man merkt, dass Politiker da wirklich mit einer ernsthaft unerwarteten Situation konfrontiert worden sind.
Auch ganz interessant finde ich so eine Szene am Rande, da legt ein Parteifreund von Bodo Ramelow dem sichtlich geknickt reinschauenden Ramelow so ganz kurzen Moment die Hand auf den Rücken, offensichtlich um ihn irgendwie zu trösten. Ich glaube, in dem Moment haben ganz viele Menschen in diesem Landtag über zwei Dinge nachgedacht. Erstmal, wie ist der Status quo? Aber auch, was hat das jetzt für Auswirkungen? Was gibt das für ein Echo? Ich glaube, wir nähern uns dem Ganzen jetzt mal am besten andersherum, als man es eigentlich erwarten würde. Der Status quo kriegen wir später. Da ist nämlich auch ganz viel von diesem Verfassungsthema auch noch dabei. Lass uns erstmal über die unmittelbaren politischen Auswirkungen in Deutschland reden. Und ich glaube, Roland, die waren gewaltig, oder? Das kann man so sagen.
Tatsächlich, das ging sehr, sehr schnell. Wie ich ja eingangs schon berichtet hatte, war also bei mir privat auch ganz schnell von Menschen, die sich vorher noch nie für Thüringen interessiert haben, sofort die Frage da, was ist da los, was soll das und was passiert jetzt? Also erstmal so eine große Ungewissheit, die sich dann aber auch sehr schnell paarte mit Wut, und zwar Wut gegen eben die FDP. Und wie das dann eben häufig in der Politik so ist, eben nicht jetzt gegen die Thüringer FDP und Thomas Kemmerich, sondern eben gegen die FDP in ganz Deutschland. Und das führte dann wiederum dazu, dass natürlich auch innerhalb der FDP sehr, sehr schnell dann eine ziemlich große Ratlosigkeit eingetreten ist, weil die natürlich alle überhaupt nicht wollten, was da gerade geschah, aber alle aus der Nummer jetzt auch erstmal nicht mehr rausgekommen sind. Und in der Bundespolitik ist das Ganze dann ja so weit eskaliert, dass dann zu dem Zeitpunkt auch die Koalition im Bund auf der Kippe stand, ernsthaft gefährdet war, weil zu dem damaligen Zeitpunkt die SPD auch nicht ganz glücklich war mit der Großen Koalition, wie sie damals lief, und dann der CDU eben die Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat, wenn ihr jetzt mit denen zusammenarbeitet, dann ist das das Ende der Koalition.
Die einen sagen, die SPD hätte da fast schon einen Ausweg gesucht, aber man muss natürlich auch sehen, in ganz vielen Bundesländern waren CDU und FDP auch miteinander am Regieren. Und die SPD hätte es tatsächlich ihrer Wählerklientel wahrscheinlich eher schlecht verkaufen können, dass man mit einer Partei in anderen Bundesländern koaliert, die in Thüringen mit der AfD zusammenarbeitet. Dieses Thema koalieren und mit welcher Partei, das würde ich jetzt gern, Roland, nochmal ganz kurz aufgreifen.
Weil was passiert in dem Moment, in dem Thomas Kemmerich Ministerpräsident wird? Alle anderen Minister aus der Vorgängerregierung sind sofort aus dem Amt. Die gibt es einfach nicht mehr, sind in dem Moment unbesetzt und die Ministerien werden von den Staatssekretären geführt. Was dann allerdings im weiteren Verlauf passiert ist, ist, dass Teil dieser Staatssekretäre gar nicht mehr zur Arbeit erschienen sind, weil die auch überhaupt keinen Chef mehr hatten. Die waren ja überhaupt nicht darauf vorbereitet und Kemmerich hat dann noch händeringend gesagt, er möchte auf jeden Fall eine Koalition der bürgerlichen Mitte führen und hat die SPD, die Grünen und die CDU zu Verhandlungen eingeladen, auch um die Ministerien halt möglichst schnell wieder besetzen zu können, aber wurde dabei im Grunde dann von der Geschichte und den Ereignissen total überrollt, nämlich von diesem politischen Beben.
Das zeigt sich dann vor allen Dingen, da werden wir auch später noch zu kommen, in der Reaktion der Bundesregierung, die ja auch im Grunde genommen völlig hilflos da steht. Und am Ende gipfelt es dann darin, dass Angela Merkel auf einer Pressekonferenz in Südafrika sich dazu äußert, was ja an sich schon ein ungewöhnlicher Vorgang ist. Normalerweise sprechen Regierungschefs auf Auslandsreisen nicht über Innenpolitik. Es sei denn, es gibt eine akute Krise. Und das war also in dem Moment wichtig genug, dass Merkel sich also im Ausland dazu geäußert hat und dann eben sagte, sei ein unverzeihlicher Vorgang.
Ich würde vorschlagen, in das, was Angela Merkel damals in Südafrika gesagt hat, hören wir mal ganz kurz rein.
Da dies absehbar war in der Konstellation, wie im dritten Wahlgang gewählt wurde, muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss. Zumindest gilt für die CDU, dass die CDU sich nicht an einer Regierung unter dem gewählten Ministerpräsidenten beteiligen darf.
Es gab auch allerheftigste Reaktion in der Bundesrepublik. Du hast es eben schon mal ganz kurz angerissen, Roland. Das hätte politisch wirklich fast auch die Stabilität der damaligen Bundesregierung ins Wanken gebracht. Warum genau und wie die das Problem dann gelöst und diese Kuh vom Eis gekriegt haben, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Wir können jetzt die Leute nicht einfach nur so mit einem Cliffhanger hinterlassen, Roland. Nochmal ganz kurz, warum das wichtig ist, dass man sich mit den Ereignissen von damals auch jetzt nochmal auseinandersetzt.
Die Kemmerich-Wahl rührt an die Grundfesten unserer Demokratie. Und zwar nicht, weil es nicht in Ordnung wäre, dass ein Landtag in freier Wahl einfach irgendeinen Ministerpräsidenten wählt, sondern weil es das ganz grundlegende systemische Problem ausweist, was denn passiert, wenn das, was die Bevölkerung sich in der Wahl wünscht, am Ende aufgrund von persönlichen Streitigkeiten, von politischen Intrigen oder eben auch von systemischen Fehlern sich so umsetzt, dass das Gegenteil dabei rauskommt und was das für die Zukunft unserer Demokratie bedeutet, auch über Thüringen hinaus.
Mit den unmittelbaren Folgen der Kemmerich-Wahl, sprich dem Monat, bis dann Ramelow wieder Ministerpräsident geworden ist, mit denen beschäftigen wir uns in der nächsten Folge von Generalprobe und zwar in 2 Wochen. Das ist dann auch wieder ein Donnerstag, der 20. Februar. Vielen Dank bis dahin fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.